Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Diese Umfrage bei muslimischen Schülern in Niedersachsen löste helle Aufregung aus. Eine große Mehrheit der befragten Schüler gab an, den Koran für wichtiger als deutsche Gesetze zu halten. Mehr als 45% sehen einen islamischen Gottesstaat als beste Staatsform an. Befragt wurden übrigens 8.539 Schüler der 9. Jahrgangsstufe. Die rot-grüne Landesregierung in Hannover hat gesagt, sie wolle diese Zahlen sehr ernst nehmen. In sozialen Medien werben islamistische Influencer massiv um Jugendliche. Der Verfassungsschutz in Brandenburg hat eine TikTokisierung des Islamismus festgestellt. Der bekannte deutsch-türkische Islamkritiker Ali Utlu warnt schon seit langem davor, dass Schüler auch aus Angst zum Islam konvertieren. Warum denn das, Ali Utlu? Was passiert denn an den Schulen, in den Klassenzimmern?
Ja, also die Schulen sind mittlerweile durch den Bevölkerungsanteil der Muslime zu muslimischen Orten mehr oder weniger degradiert worden. Also in vielen Schulen sind Deutsche in der Unterzahl. Und in dem Moment, wo Muslime eben die Mehrheit bilden, gelten auch deren Regeln. Und wenn man sich als Nicht-Muslim der Schule oder den anderen Schülern unterordnen will oder zumindest auf gleicher Augenhöhe, muss man sich irgendwie denen anpassen. Und das funktioniert dann in der Religion. Sie haben einfach Angst vor Repressalien der muslimischen Schüler. Und das ist ja auch nichts, was jetzt aus der Luft gegriffen ist, sondern das findet ja tatsächlich in Deutschland auch statt. Und auch an Orten, wo man denken würde, ja, es sind kleinere Städte und selbst da ist das ein Problem. Zum Beispiel im Gymnasium in Bonn haben strenggläubige Muslime ihre Mitschüler Kleidervorschriften gemacht auf dem Schulhof, beziehungsweise im Sportunterricht. Und das geschieht halt außerhalb der Lehrerschaft. Das geschieht im Pausenhof oder in den Klassen selber, wo eben die nicht-muslimischen Schüler unter Druck gesetzt werden, sich den islamischen Regeln dann zu beugen. Oder es gibt eben Mobbing. Und das zu vermeiden, ist dann ja ein Ziel, sich dem Islam dann anzupassen.
Wer ist denn Treiber dieser Entwicklung?
Die Treiber sind einfach Islamisten. Also diese Schüler entwickeln sich ja nicht von alleine zu radikalen Muslimen. Die Ideen kommen ja erstmal aus dem eigenen Familienbereich, von den Eltern. Da bekommen sie ja das alles schon mit. Und die Eltern geben das an die Schüler weiter. Die Schüler haben alle auf ihrem Handy zum Beispiel TikTok. Das bedeutet, dass Schüler Opfer für diese Radikalen auf TikTok werden können, weil sie einfach ihr Leben da auch verbringen. Das ist ja ein Teil von ihnen, TikTok. Und das nutzen Islamisten, um ihr Gedankengut, was den angeblichen wahren Islam anbetrifft, auch an diese Schüler heranzubringen. Und das in einer Sprache, die die Schüler auch verstehen. Also die jungen Menschen. Weil viele von den Propagandisten bei TikTok ja entweder im selben Alter sind oder der Altersunterschied nicht sehr groß ist. Also diese Menschen verstehen, wie man diese Jugendliche ansprechen kann. Und das verfängt dann eben.
Die verstehen also besser, mit diesen neuen sozialen Medien wie TikTok umzugehen, als deutsche Politiker.
Deutsche Politiker haben es geschafft, eine Arbeitstasche auf TikTok zu bringen von unserem Kanzler, was für junge Leute sehr befremdlich ist. Und die deutsche Politik selber hat noch nie diesen digitalen Space verstanden. Das fing ja, also TikTok ist ja eher ein neues Phänomen. Davor gab es ja schon Twitter und vor allem Facebook. Facebook ist ja mit am längsten am Start. Und selbst da gibt es sehr viele Propagandaseiten, die sich vor allem an junge Menschen anbiedern. Und dort einen Islam verbreiten oder den Gedankengut eines Islams, den es in einem säkularen Islam einfach nicht gibt. Das ist sehr radikal. Und das scheint wohl zu verfangen. Wir haben aber auch das Problem, Viele Schüler hier in Deutschland haben sich früher zum Beispiel als Türken angesehen. Mittlerweile identifizieren sie sich nicht mehr als Türken, sondern die Verbindung ist Islam. Wir sind Muslime. Dadurch sind sie nicht mehr alleine, sondern dann gehören auf einmal sehr, sehr viele mit zu diesem Kreis und dadurch entstehen Mehrheiten in Schulen. Und das ist ein Riesenproblem hier in Deutschland, dass der Islam immer mehr arabisiert wird, auch bei Türken, die eigentlich in der Grundstimmung eher säkular-laizistisch waren und Religion nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und die werden jetzt mit einem Islam konfrontiert, den sie nicht kannten und er als der einzig wahre Islam auch verkauft wird. Das ist eben der Punkt. Weil der türkische laizistische Islam ist ja eigentlich Teufelswerk für viele im arabischen Raum. Weil sie wissen ja selber, die Türkei ist säkular und auch sehr frei für ein muslimisches Land. Also selbst Syrer, die in die Türkei geflüchtet sind, nach Istanbul, haben dort den gleichen Kulturschock erlebt von der Freiheit, der Türken dort, wie ein Syrer, der nach Deutschland geflüchtet ist. Und das radikalisiert eben viele. Und das wird dann weitergegeben an die junge Generation.
Wie groß schätzen Sie den Einfluss denn ein oder welchen Raum haben denn diese Islamisten schon in den Schulhöfen und Schulklassenzimmern eingenommen?
Oh, die haben einen sehr großen Raum eingenommen. Es hat aber auch was mit der deutschen Politik zu tun, weil viele Auswüchse von den Dingen, die dort geschehen, also diesen, also Kleidervorschriften oder Druck machen an Ramadan zum Beispiel, nicht zu essen, aus Respekt gegenüber den Muslimen etc. Wenn das kritisiert wird von der Lehrerschaft, wird das als Rassismus dargestellt. So, und diese Rassismuskeule verfängt eben. Man darf diese Dinge in Deutschland nicht mehr kritisieren. Denn dann ist man entweder Rassist oder böse rechts oder rechtsextrem. Also da wurde ein Schutzschild in unserer Gesellschaft gegenüber dem Islam aufgebaut, der diese Auswüchse in Schutz nimmt. Aus Diversitätsgründen, Inklusionsgründen, ich weiß es nicht, aber diese Probleme direkt anzusprechen, ist eben in Deutschland nicht möglich. Und wenn es Schüler zum Beispiel öffentlich machen, werden sie diffamiert, dass sie eben rechts oder rechtsradikal wären. Das ist einfach nicht richtig.
Und die radikalen Islamisten und die Treiber hinter dieser Bewegung bedienen sich sehr geschickt dieser Narrative wie Rassismus oder diversitätsfeindlich, um ihre Hardcore-Religionen durchzusetzen.
Also man kann ja mal die Situation mit etwas anderem aufzeigen. Die Radikal-Islamisten, die auf deutschen Straßen zum Beispiel die Hamas unterstützen gegen Israel, vereinnahmen im Moment einen ganz linken Teil der Queerszene. Diese Queer-Leute, also Homosexuelle, Lesben, Schwule, Transgender, gehen für Palästina auf die Straße. Wenn man sich aber dann mal genauer anschaut, was denn im Gazastreifen diesen Menschen drohen würde, wären sie denn tatsächlich dort, dann wäre das am Ende ihr Tod. Denn auf Homosexualität steht die Todesstrafe im Gazastreifen und sie wird dort auch ausgeführt. Also diese Islamisten waren so geschickt gewesen, eine Gruppe von Menschen für sich zu vereinnahmen, die eigentlich den Tod verdienen für diese Menschen. Und das zeigt doch, wie schizophren die ganze Sache mittlerweile ist.
Es ist bemerkenswert, wie die Deutschen ihre Kinder opfern, sagen sie, egal ob für den Islam oder dem Transkult. Wo führt das denn jetzt eigentlich hin?
Als ein Außenstehender, der das schon seit Jahren mit anschaut. Also ich habe das Gefühl, dass die Eltern in Deutschland die Gefahr für ihre Kinder, die ideologische Gefahr, überhaupt gar nicht ernst nehmen, weil erstens, sie werden gar nicht darüber informiert, wie über das Selbstbestimmungsgesetz. Also darüber gab es in Deutschland überhaupt keine offene Debatte. Das Selbstbestimmungsgesetz sagt zum Beispiel, dass Eltern bei einem 5-jährigen Jungen das Geschlecht in Mädchen umwandeln können. Und wenn dieses Kind mit 14 dann zum Beispiel eine körperliche Angleichung machen will, die Eltern nicht dagegen opponieren können, denn sonst kann sich das Kind an das Familiengericht wenden und dieses Familiengericht entscheidet dann über diese Geschlechtsangleichung und nicht mehr die Eltern. Und das wissen viele Eltern überhaupt nicht, dass das jetzt beschlossen worden ist. Was bedeutet das zum Beispiel für Muslime? Das wurde in Deutschland auch überhaupt gar nicht bedacht. Wenn ein biologischer Mann mit Penis in eine öffentliche Toilette zu den Frauen geht und sagt, er wäre eine Frau, darf man diesen Menschen nicht als Mann bezeichnen, weil dann würde man 10.000 Euro Strafe bezahlen, weil man ja sein Geschlecht gesagt hat, also sein biologisches Geschlecht. Und Muslime oder auch streng orthodoxe Juden dürften diese Toilette in dem Moment gar nicht mehr benutzen, wenn ein biologischer Mann dort sein Geschäft verrichtet. Und die ganzen Islamapologeten, die hier in Deutschland immer auch gleichzeitig dieses Gesetz verteidigt haben, haben dafür gesorgt, dass muslimische und ultraorthodoxe Jüdinnen nicht mehr in öffentliche Bereiche bei uns hier gehen können, wie Schwimmbad duschen, in Sportstätten die Duschen oder in den Schulen. Also alles an Öffentlichkeit, wo andere Menschen zusammen sind, sind jetzt mittlerweile für diese Leute tabu. Und darüber wird nicht gesprochen.
Und die Folgen sind ja im praktischen Schulleben beispielsweise deutlich zu sehen. In Grundschulklassen, in denen 98% Schüler mit Migrationshintergrund sitzen und kaum mehr Deutsch gesprochen wird, bleiben nach der ersten Klasse fast die meisten sitzen. Was bedeutet denn das für die Bildung dieser Kinder?
Es bedeutet ganz einfach, dass an diesen Schulen die Arbeitslosen von morgen produziert werden, die auf dem Bürgergeld sich dann ausruhen werden, weil eine Bildung ist so überhaupt gar nicht möglich. Wir haben das Problem, dass ja auch die Kinder von Geflüchteten auf diese Schulen gehen müssen. Also auf staatliche Schulen, ohne vorher Sprachkurse machen zu müssen, weil die meisten, die zu uns kommen, sind ja auch Analphabeten. So, und diese Schüler haben zu Hause überhaupt keinen Rückhalt, was die Schule anbetrifft, weil diese Eltern von ihrem Bildungsstand her die Kinder gar nicht auf die Schule vorbereiten können. Diese Eltern müssten ja selbst erstmal in die Schule gehen und lesen und schreiben lernen. Und die Eltern können ihnen auch von der Sprachbarriere überhaupt gar nicht helfen. Die meisten können überhaupt kein Deutsch. Wie sollen diese Kinder denn von zu Hause aus auf die Schule vorbereitet werden? Ich finde zum Beispiel, dass Schüler, die kein Deutsch können, nicht auf öffentliche Schulen gehen dürften, sondern sie müssten auf Vorbereitungsschulen gehen, wo ihnen überhaupt Deutsch beigebracht wird. Und während man diesen Kindern Deutsch beibringt, kann man ihnen ja auch die Werte dieses Landes näher bringen, die ja auch vom Elternhaus überhaupt gar nicht den Kindern vermittelt werden können. Und ich denke, für diese Gesellschaft ist das eine Katastrophe. Also das Schlimmste, was hier in Deutschland passiert ist, und das ist ein Narrativ der Grünen oder ein Framing, dass Facharbeiter, die hier nach Deutschland kommen, mit Migranten, die schon immer hier waren, und Flüchtlingen mittlerweile in einen Topf geworfen werden. Und wenn man Geflüchtete kritisiert, man ja auch automatisch laut deren Framing auch die Facharbeiter angreift. Und man hat dadurch ein Schutzschild aufgebaut, dass man überhaupt nicht mehr, die Geflüchteten kritisieren kann oder die Situation um die Geflüchteten, weil es dann immer gesagt wird, wir brauchen ja Facharbeiter. Aber dieses eine Thema hat mit dem anderen Thema überhaupt nichts zu tun. In der deutschen Geschichte kamen noch nie Facharbeiter an die Grenze, haben ihre Pässe weggeworfen und sind über die Grenze und haben dann angefangen, bei IBM zu arbeiten. Also wenn man den Grünen Glauben schenken darf, dann ist das in Deutschland so. Aber dem ist nicht so. Türken zum Beispiel wie ich haben mit dieser ganzen Flüchtlingsgeschichte auch nichts zu tun. Meine Eltern kamen regulär nach Deutschland, weil sie eingeladen worden sind als Arbeiter und hatten damals schon, bevor sie überhaupt deutschen Boden betreten hatten, eine zugesicherte Arbeitsstelle. Bei Opel zum Beispiel, mein eigener Vater. So, und diese Themen werden alle zusammengeworfen, so dass man die ganze Thematik Geflüchtete überhaupt nicht mehr bearbeiten kann in Deutschland, ohne in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden, weil man ja dann auch die angeblich benötigten Facharbeiter für die ganzen Firmen hier in Deutschland ja mit diskriminiert.
Das heißt also, auch die türkischen Facharbeiter, die sich mit eigener harter Arbeit eine Existenz aufgebaut haben und auch Steuern zahlen und sich auch Eigentum möglicherweise erworben haben, die sind sauer über diejenigen, die jetzt hierher kommen und denen der Staat im Prinzip alles vor die Füße legt.
Also im Grunde unterscheidet sich die Gedankenwelt der Arbeitergeneration hier in Deutschland nicht von denen der Mehrheit der Deutschen. Sie haben einfach keine Lust für diese Menschen, mit ihren Steuern aufzukommen. Weil wenn ich die Generation meiner Eltern anschaue, die haben nichts geschenkt bekommen. Die mussten sich das auch alles erarbeiten, was sie hier erreicht haben. Und einfach in ein fremdes Land zu gehen und dann einfach nur zu kassieren, weil man keine Arbeit bekommt, wäre für meine Eltern überhaupt gar nicht in Frage gekommen. Aber leider ist das in Deutschland mittlerweile so. Und da gibt es noch einen zweiten Faktor. Ich meine, durch diese ganze Problematik steigt ja auch wirklich der Rassismus in Deutschland. Nicht nur der, den die Grünen überall sehen, der für mich selber gar nicht existent ist, sondern es gibt einen echten Rassismus und die Menschen unterscheiden nicht mehr. Die unterscheiden nicht, ob das jetzt ein Türke ist, der schon immer hier war und integriert ist, oder ein Araber, der erst gestern über die Grenze kam, sondern es sind nicht Deutsche. Und hier entsteht ein neuer Rassismus, unter den alle dann leiden, für etwas, wofür die eine Seite überhaupt nichts kann. Also Türken oder andere Vietnamesen, die noch aus der DDR-Zeit hier zu uns kamen, die können alle nichts dafür. Die bekommen aber trotzdem den Rassismus ab. Und das ist etwas, das regt mich selbst auf.
Das heißt also, es ist erfolgreich ein Spaltpilz in die Gesellschaft gepflanzt worden.
Genau. Und da wir ja immer mehr in kleinere Einheiten gespalten werden als Gesellschaft, scheint wohl das Ziel erreicht worden zu sein.
Ja, aber Besserung ist doch in Sicht. Steinmeier, der ist ja Bundespräsident derzeit, der hat bei seinem Besuch in Istanbul vor kurzem mir einen Drehspieß aus Berlin mitgebracht als Gastgeschenk. Ist denn das nicht eine schöne Huldigung an türkische Kultur?
Also in der Türkei war man erstmal sehr verstört darüber. Das ist ungefähr so, als würde Steinmeier bei Aldi diesen Fertig-Sushi kaufen und als Gastgeschenk in Japan mit nach Tokio nehmen. Das wäre eine Beleidigung der Kultur dort. Und so verhält es sich auch mit dem Dönerspieß aus Deutschland. Also in die Heimat des Döners Döner aus Deutschland mitzubringen, ist schon eine Unverschämtheit. Und dazu kommt auch noch, er huldigt die Türken, indem er diesen Dönerspieß mitnimmt. Also meint Steinmeier, dass Türken nie etwas anderes als Dönerverkäufer hier in Deutschland sein können oder wurden. Also er degradiert uns ja auch noch. Dabei gibt es Türken überall hier in Deutschland in der Gesellschaft. Die gibt es als Nachrichtensprecher, die gibt es in verschiedenen Firmen als CEOs. Also wir sind überall. Aber uns dann zu reduzieren auf einen Dönerspieß zeigt doch, also er ist nicht mein Präsident. Das ist wörtlich zu nehmen. Und er ist peinlich für Deutschland.
Wie kam dann in der türkischen Öffentlichkeit und vor allem in den Medien der Besuch des Dönerexporteurs aus Berlin an?
Also bei dem, was ich gesehen und gelesen habe, fand man diesen Auftritt sehr bizarr. Man hat sich darüber lustig gemacht. Selbst in Ankara hat die Politik sich über ihn lustig gemacht. Und es ist eine Degradierung eines ausländischen Präsidenten zum Dönerfleischmann. Und das ist etwas, was unvorstellbar in der Türkei ist. Und er hat sich da eigentlich der Lächerlichkeit preisgegeben. Also man fand es sehr verstörend. Und man hat sich dort auch über ihn lustig gemacht in den ganzen Fernsehsendern. Bloß diese Sachen hat man in Deutschland einfach nicht gesendet. Anscheinend wollte man sich da nicht ganz der Blöße hingeben, weil man feierte ja diesen Dönerspieß.
Ali Utlu, haben Sie vielen Dank für das unterhaltsame Gespräch.
Gerne.
Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.